Birdlife-Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Von 5. bis 7. Jänner findet die 15. Stunde der Wintervögel statt. Bitte zählen Sie eifrig mit, haben Sie natürlich Spaß daran und helfen Sie uns, mehr über unsere Vögel zu erfahren. Eine Vogelart, die viele von Ihnen bestimmt beobachten werden, ist die Blaumeise. Sie ist auch der Star dieser Podcast-Folge. Christina Nagel hat mit mir, Lisa Lugerbauer, diese Podcast-Folge aufgenommen, die eben viele witzige Fakten zur Blaumeise beinhaltet. Wir wünschen viel Spaß dabei. Chrissy, du hast dir heute die Blaumeise ausgesucht. Warum genau jetzt und wie sieht sie eigentlich aus?
Jetzt im Winter ist eine gute Zeit, um die Blaumeise kennenzulernen, weil die Blaumeise ganz gerne auch zu Futterstellen kommt und da gleich einmal mit ihrem Aussehen auffällt. Also wie ihr Name auch schon sagt, die Blaumeise trägt wirklich blau in ihrem Gefieder und einerseits leuchtet da gleich einmal dieser wunderschöne blaue Scheitel heraus und auch die Flügel, auch der Schwanz sind blau. Sie hat auch einen sehr auffällig, sehr kräftig gefärbten blauen Nacken und das Ganze in Kombination oder auch Kontrast zu einem gelben Bauch und einem rein weißen Gesicht. Vom Schnabel, also und zwar das ist ein wirklich kleiner, aber fester Schnabel, da zieht sich dann vom Schnabel entlang des Auges ein dunkler Strich, so also ein schwarzer Strich und das ist einfach eine unverwechselbare, eindeutige Kombination, also diese Farben und dieser kleine Vogel, also für jeden wahrscheinlich leicht erkennbar, dass es sich da um eine Blaumeise handelt.
Zum Scheitel der Blaumeise wolltest du, denke ich, auch noch mehr erzählen.
So auffällig der blaue Scheitel auch ist, da gibt es Informationen, die wir Menschen nicht wahrnehmen können, andere Blaumeisen aber schon. Der blaue Scheitel reflektiert nämlich UV-Licht. Wir Menschen können kein UV-Licht wahrnehmen. Für Insekten ist es aber zum Beispiel schon länger bekannt. Und auch für Vögel weiß man seit den 1970ern, dass es einige Vogelarten gibt, die UV-Licht sehen können. Bei der Blaumeise ist das der Fall und dieser hübsche Scheitel reflektiert UV-Licht. Und das ist dann eben abhängig davon, handelt es sich um ein Männchen, handelt es sich um ein Weibchen. Und die Artgenossen können da herauslesen, wie fit ist der Vogel, wie alt ist der Vogel. Und man kann sich vorstellen, natürlich fühlen sich die Weibchen zu den Männchen am meisten hingezogen, die die hübschesten, leuchtendsten, buntesten Kopfkappen haben. Also die Weibchen erkennen da sozusagen die Fitness oder die Qualität des Männchens. Man kann ja davon ausgehen, dass ein Männchen mit seiner leuchtenden Kopfkappe, gute Gene hat, eben fit ist und das aber auch den Fortpflanzungserfolg steigert. Und darum geht es ja eigentlich auch in der Natur, um viele und gute Nachkommen zu zeugen. Trotzdem gibt es da dann auch Weibchen, die dann doch trotzdem Männchen wählen mit nicht ganz so leuchtenden Scheitelfedern. Und das sind dann meistens erfahrene Männchen. Also die Weibchen wissen dann doch zu unterscheiden, ist es ein junges, aber kräftiges Männchen oder ist es vielleicht doch geschickter, ein Männchen zu wählen, das schon Erfahrung hat und vielleicht in der Nahrungsbeschaffung noch ein bisschen flexibler oder besser dran ist.
Wow, Chrissy, das ist echt spannend. Die Blaumeise ist ja ein beliebter Gast an der winterlichen Futterstelle. Kannst du uns vielleicht jetzt noch näher erläutern, wie sie sich am Futterhäuschen verhält? Kannst du uns was über das Verhalten erzählen?
Blaumeisen sind sehr aufgeweckte kleine Vögel, die dann in den Bäumen und Sträuchern oft immer wieder hin und her hüpfen und sich zum Beispiel einer Vogelfutterstelle dann immer vorsichtig annähern. Und wenn sie dann aber mal sich in Sicherheit fühlen, dann kommen sie auch recht häufig zur Futterstelle und sammeln dort brav Futter, das sie dann oftmals nicht gleich fressen. Also man kann sie daran beobachten, wie sie einfach mal sammeln oder immer wieder damit wegfliegen und gleich wieder zurückkommen und einen weiteren Samen holen. Weil die Meisen, also sowohl die Blaumeisen noch, als auch Kohlmeisen oder andere Meisenarten, das Futter gerne dann verstecken und auf Vorrat anlegen. Also das wird dann zum Beispiel in Baumritzen und Spalten versteckt. Wenn sie besonders Hunger haben, dann fressen sie es aber auch gleich. Da werden dann Sonnenblumenkerne ganz gerne angenommen, also auch mit Schale, die sie dann eben selbst öffnen. Also sie haben einen sehr starken Schnabel, mit dem sie dann noch die Körner öffnen können.
Was fressen sie genau an der Futterstelle?
Sie nehmen verschiedene Körner an der Futterstelle, also von Nüssen über kleinere Samen, größere Samen. Also Sonnenblumen eben sehr gerne, weil die auch recht fettreich sind. Auch Erdnüsse werden gern angenommen und genauso aber auch Meisenknödel. Also ja, typisch auch da der Name, deutet eh schon darauf hin. Also Fettfutter in verschiedenen Formen, also kann eine Kugelform sein oder auch kann da auch kreativer werden und auch kleine Backförmchen verwenden. Also sowas wird auch ganz gerne von den Blaumeisen angenommen, wo sie dann oft auch verkehrt an dem Meisenknödel hängen. Auch Insekten werden angenommen, also Mehlwürmer und ähnliches, weil sie besonders dann im Jahresverlauf, also da spielen die Insekten ja generell eine sehr wichtige Rolle für die Meisen. Dementsprechend ist auch ein naturnah angelegter Garten die beste Vogelfutterstelle rund ums Jahr für eine Blaumeise. Also man kann sie da dann oft auch auf verschiedenen Pflanzen, Turnen sehen. Also wenn eine Sonnenblume beispielsweise einfach angesät wurde und dann über den Winter auch stehen bleiben darf, auch da holen sie sich ganz gerne die Samen raus. Oder auch von Königskerzen, also diverse Pflanzen, die einfach dann über den Winter stehen bleiben dürfen. Da kann man sie auch sehr schön beobachten.
Ich konnte sie auch schon im Frühling beobachten, wie sie an Bäumen mit kleinen frischen Knospen nach Nahrung gesucht haben. Es war wirklich lieb anzusehen, wie sie da eben rumturnen. Aber wie weit ist die Blaumeise eigentlich verbreitet? Kommt sie irgendwo eigentlich gar nicht vor?
Die Blaumeise ist nicht nur wegen ihrem auffälligen Aussehen so bekannt, sondern auch wegen ihrer weiten Verbreitung in Österreich. Also sie kommt eigentlich von den Niederungen bis in hochmontane Lagen in allen Landschaften vor, solange Laubholzbestände oder Mischwälder vorhanden sind. Also in reinen Nadelwäldern kommt sie eigentlich nicht vor, die meidet sie. Aber eben sobald es Baumbestände oder vor allem Altbaumbestände gibt, kann man auch Blaumeisen finden. Der Brudervolk scheint in Waldgebieten jedoch höher zu sein als in Gärten, wo sie natürlich schon auch vorkommt, aber da hängt es eben von der Naturnähe ab. Also ein naturnah gestalteter Garten kann ein sehr, sehr gutes Brutgebiet für die Blaumeise sein, aber sie braucht natürlich dann auch genügend Nahrung für ihre Jungen, für die Jungenaufzucht, und das hängt eben stark von der Qualität der Gärten ab.
Und sicher auch vom Nistplatzangebot. Aber da kommen wir sicher noch dazu.
Blaumeisen sind auffällig, Blaumeisen sind überall. Aber wie schaut eigentlich so ein Blaumeisenjahr aus? Im Prinzip beginnt ein Blaumeisenleben blind, nackt und taub in einer dunklen Höhle, könnte man mal so sagen. Blaumeisen sind ja Höhlenbrüter, das heißt, sie suchen sich eine passende Höhle, die dann auch vor Feinden oder vor anderen Vögeln gut geschützt ist, wo sie ihre Eier in Ruhe ablegen und bebrüten können. Sie sind auch richtige Rekordträger, also sie können bis zu 17 Eier legen. Das ist für so einen kleinen Vogel schon echt eine Menge. Im Schnitt sind es dann aber zwischen 7 und 13 Eier. Da wird einmal zusammengewartet, also die Blaumeisen fangen erst zu brüten an, wenn dann alle Eier gelegt sind, dass dann auch alle Jungvögel gleichzeitig schlüpfen. Also bei anderen Vogelarten, also bei Eulen zum Beispiel oder auch Greifvögel, ist das ja anders. Die beginnen mit der Eiablage und setzen sich auch gleich drauf. Dementsprechend schlüpfen die Jungen auch gestaffelt. Das wäre bei einer Blaumeise, die vielleicht 17 Eier legt, dann natürlich ein bisschen ungünstig. Also wenn alle Eier gelegt sind, setzt sich das Weibchen auf das Nest und brütet dann etwa 2 Wochen. Wenn dann die Jungen schlüpfen, also vom Schlüpfen bis zum Verlassen des Nests, dauert es ungefähr 3 Wochen. Und dann sind sie nach 2 bis 3 Wochen schon wieder selbstständig. Also das geht alles ganz schön flott bei den Blaumeisen. Die sparen da nicht an der Zeit.
Wie oft brüten sie?
Blaumeisen brüten oftmals 2-mal im Jahr.
Und wo wird das Nest gebaut?
Das Nest bauen sie in eine Höhle. Das kann also eine Baumhöhle sein, also irgendein ausgefeultes Astloch. Es kann auch eine alte Spechthöhle sein. Also da sind sie eigentlich sehr flexibel, nehmen verschiedene Strukturen an, Hauptsache höhlenartig. Und sie nehmen auch sehr gerne Nistkästen an. Wenn man also solche Nistkästen für Meisen anbietet, dann sollte da das Einflugloch für die Blaumeisen etwa 27 mm betragen, weil sonst andere Meisen, also Kohlmeisen zum Beispiel, die Blaumeisen verdrängen würden oder den Kasten eben besetzen würden. Oder auch Feldsperlinge nehmen auch oft diese Höhlen ganz gerne an. Also ein bisschen ein kleineres Einflugloch als die anderen, also die größere Kohlmeise zum Beispiel benötigen würde, wenn man Blaumeisen fördern möchte.
Viele kennen das ja bestimmt, wenn sie den Nistkasten reinigen im Herbst, dass man sich natürlich fragt, ja, wer war denn eigentlich da überhaupt drinnen? Manchmal verpasst man es ja durch Urlaube, Schlechtwetter oder uneinsichtige Nistkästen. Wie schaut denn so ein Blaumeisennest eigentlich aus? Also was trägt die Blaumeise da rein?
Die Nesthöhle wird dann generell auch sehr gemütlich ausgepolstert. Also da werden verschiedene Pflanzenteile eingetragen und vor allem auch Moos. Also die Blaumeisen polstern ihr Nestchen mit sehr viel Moos aus. Es werden auch Federn eingetragen oder auch verschiedene Haare von Tieren. Also seien es Hundehaare, Katzenhaare oder auch Alpaka-Wolle, Schafwolle. Also was sie dann so finden zum Auspolstern. Auf Korsika hat man Blaumeisen beobachtet, die dann auch sehr stark aromatische Pflanzen ins Nest eingebracht haben, wo man dann auch angenommen hat, dass es eben gegen Parasiten hilft. Das hat sich bei uns nicht bestätigt, aber auf jeden Fall haben diese aromatischen Pflanzen auch einen positiven Effekt auf, also gegen Infektionen, also bakterielle Infektionen bei den Nestlingen können da auf jeden Fall gemildert werden. Stichwort Parasiten. Also in Nistkästen, wenn man die nicht reinigt, dann häuft sich natürlich auch das Vorkommen von verschiedenen Parasiten, also Ektoparasiten, also wie Milben beispielsweise. Und deswegen sollte man einen Nistkasten, wenn man einen anbietet, auch regelmäßig reinigen. Also nach der Brutzeit, dass die Vögel dann einfach im nächsten Jahr wieder ein frisches, neues Nestchen bauen können. In Baumhöhlen erübrigt sich das natürlich, also da kann man das Nest nicht ausräumen. Aber auch da ist es eben besonders wichtig, dass die Vögel mehrere Möglichkeiten haben, verschiedene Naturhöhlen zu besiedeln. Und dementsprechend haben alte Bäume einen sehr, sehr großen Wert, nicht nur für die Blaumeise, sondern auch für sehr, sehr viele andere höhlenbrütende Vogelarten, aber auch Insekten. Und ja, also generell alte Bäume sind sehr, sehr wichtig in einem Garten, Park, Friedhof, wo auch immer.
Schön, dass du das nochmal betont hast. Ich glaube, viele unterschätzen den Wert von alten Bäumen. Dabei muss man ja nur mal drüber nachdenken, wie lange es eigentlich dauert, dass so ein Baum groß und eben auch alt wird. Wie geht's denn nach dem Nestbau und dem Bebrüten der Eier für die Blaumeise weiter?
Während die Jungvögel in ihrer Höhle sitzen und heranwachsen, ist für die Adultvögel eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil sie Futter suchen müssen für ihre vielen Jungvögel und natürlich auch für sich selbst. Also bei der jungen Aufzucht haben auch die Adultvögel einen erhöhten Energiebedarf, weil sie einfach ständig fliegen müssen und Futter suchen müssen. Dementsprechend ist natürlich, je besser die Struktur rund um den Brutplatz ist, also je mehr Nahrung sie finden können, desto höher kann auch der Bruterfolg sein, weil sie einfach weniger Energie aufwenden müssen, um ihre Jungen zu füttern oder eben auch mehr finden können. Also auch da nicht nur die Bruthöhle reicht, sondern es braucht natürlich dann auch das dementsprechende Nahrungsangebot rund um die Bruthöhle. Da sind sie ja recht vielfältig vom Nahrungsangebot her. Also es werden den Jungvögeln am Anfang vor allem Blattläuse verfüttert. Also da brauchen sie am Anfang natürlich noch was sehr Kleines. Da sammeln sie irrsinnig viele Blattläuse ab. Also wenn man auf den Pflanzen im Garten zum Beispiel Blattläuse sieht und das im April, Mai ist, dann einfach gerne die Meisen unterstützen lassen und die Meisen sammeln lassen. Die sammeln da doch einiges ab.
Jetzt hast du dich von der Sirene gar nicht ablenken lassen. Super. Wie geht's denn im Leben der Blaumeise weiter?
Wenn die Jungen dann größer werden, dann wird natürlich auch die Nahrung größer. Also es werden dann auch Spinnen gebracht und eine ganz besondere Bedeutung haben auch Raupen. Also es werden sehr, sehr viele Raupen eingesammelt von den Adultvögeln und zum Nest gebracht. Oft kann man die Blaumeisen auch dabei beobachten, wie sie verschiedene Knospen und Blütenstände absuchen, ganz eifrig da recht herumhüpfen und absuchen. Also auch da suchen sie Kleininsekten, aber eben auch Kleinsämereien. Zu den Raupen noch ein kleiner Hinweis. Also unsere heimische Insektenwelt ist natürlich auch auf heimische Pflanzen angepasst. Das heißt, wenn man keine heimischen Pflanzen im Garten verwendet oder viele exotische Pflanzen, dann hat man da natürlich auch weniger heimische Raupen beispielsweise oder heimische Insekten. Und auch das wirkt sich dann wieder auf den Bruterfolg der Vögel aus. Also wenn man das immer mitdenken möchte, heimische Pflanzen beeinflussen dann auch positiv unsere heimische Vogelwelt.
Du hast schon erwähnt, dass es recht schnell geht vom Schlüpfen bis zum Ausfliegen. Wie lange dauert es aber wirklich? Also kann man das genau sagen?
Nach rund 3 Wochen Zeit im Nest, also in der Höhle, haben die Jungen dann ungefähr das Gewicht der Eltern erreicht und ja, fliegen eben nach diesen ungefähr 3 Wochen aus. Das geht dann meistens recht zackig. Also wenn das erste Jungtier beginnt, die Höhle zu verlassen, ziehen die anderen oft gleich nach. Also so ein Nistkasten da oder eine Höhle kann dann mit einem Schlag plötzlich leer sein. Die Familie hält sich dann oft aber noch für einige Zeit im Brutgebiet auf. Also die Jungen werden auch kurz nach dem Ausfliegen noch von den Adultvögeln versorgt. Und oft ja, sind sie dann in dichten Sträuchern oder Büschen, um sich eben auch zu verstecken vor potenziellen Prädatoren. Die Jungvögel sind da auch gut zu unterscheiden von den Adultvögeln, weil sie sind viel, viel heller und fahler gefärbt. Also das ist noch kein leuchtendes Blau oder leuchtendes Gelb, sondern alles noch sehr matt gefärbt. Im Schnitt sind wir da vom Zeitpunkt her jetzt so etwa im Juni und die Brutperiode der Blaumeisen endet meist so Mitte, Ende Juli.
Was passiert nach dem Ausfliegen?
Nach dem Ausfliegen gilt es einmal einigen Gefahren auszuweichen und einfach mal das erste Jahr zu überleben. Also da gibt es Prädatoren wie Sperber, Katzen, Füchse. Also um denen allen auszuweichen, braucht es einfach dann ein bisschen Glück, um dann auch Erfahrung zu sammeln. Also das erste Jahr ist bei den Vögeln dann immer das gefährlichste Jahr, bis sie dann einmal eben mit dem Glück und der Erfahrung ins nächste Jahr starten können. Sie werden dann auch im ersten Jahr schon geschlechtsreif, also quasi im nächsten Jahr können sie sich schon selbst fortpflanzen. Aber die meisten Vögel erreichen das gar nicht. Also obwohl viele Eier gelegt werden, bleiben dann nur wenige Jungvögel über, die dann auch im nächsten Jahr brüten. Eine gute Lebensraumausstattung wirkt sich positiv auf den Bruterfolg und die Überlebenswahrscheinlichkeit aus. Es gibt dann aber eben auch noch nicht beeinflussbare Einflüsse, wie zum Beispiel Witterungsbedingungen, also Starkwetterereignisse oder auch harte Winter können sich dann auch negativ auf die Population auswirken, also kurzfristig zumindest.
Jetzt müssen wir doch noch einen Schritt zurückgehen, fürchte ich, also im Leben der Blaumeise. Ich würde nämlich gerne wissen, wie sich der Gesang der Blaumeise anhört und ob du uns da noch Näheres erzählen kannst.
Neben dem Lernprozess zu überleben, ist es auch ein wichtiger Lernprozess für die Meisen, ihren Gesang zu verbessern. Also der Gesang ist angeboren, sie wissen, wie sie singen müssen als Blaumeise. Aber durch Üben und Trainieren können sie eben ihren Gesang verfeinern. Und das beginnt schon eben, wenn sie das Nest verlassen und dann auch von anderen Blaumeisen in der Umgebung lernen und zuhören und dann eben auch trainieren. Den Blaumeisengesang kann man beschreiben als ein feines Glöckchen. Es ist so ein helles Trillern und sehr, sehr zart, wird auch immer wieder wiederholt. Es wird auch immer wieder variiert, aber der Gesang ist weit nicht so variabel wie bei der Kohlmeise. Also die Kohlmeise hat da ein viel größeres Gesangsrepertoire. Was aber auch spannend ist, bei den Blaumeisen singt auch das Weibchen. Eine Studie an der am Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung an der WETMED hat jetzt auch gezeigt, dass Blaumeisen auch singen, wenn Gefahr droht, und zwar wenn zum Beispiel ein Sperber sich annähert, dann singen Männchen und Weibchen, um entweder einerseits auf den Angreifer hinzuweisen, also ein klassisches Mobbingverhalten, also auch um zu zeigen, ja, ich bin schneller und wendiger als du, großer Greifvogel. Möglicherweise ist es aber auch im Zuge von den Hormonen, also dass durch die Hormonausschüttung dann die Gesangsaktivität angeregt wird. So erklärt es der Forscher Herbert Heu vom Konrad-Lorenz-Forschungsinstitut.
Wann singen Blaumeisen am meisten?
Den Gesangspeak erreichen die Blaumeisen dann, wenn es eigentlich beginnt, wieder wärmer und schöner zu werden, also zwischen Februar und April. Und man kann sie aber auch im Herbst hören, also auch im Herbst bei sonnigen Tagen singen die Blaumeisen immer wieder in ihrem hübschen Gesang.
Wie sieht's mit den Rufen aus?
Außerdem haben Blaumeisen unterschiedliche Rufe, also das geht von Kontaktrufen über verschiedene zeternde Rufe und Alarmrufe.
Jetzt sind wir schon wieder im Herbst angelangt. Was kann man denn zur Blaumeise im Herbst sagen? Also ist die vielleicht ein Zugvogel oder ein Standvogel? Was macht die Blaumeise im Herbst?
Im Herbst kann man dann bemerken, dass immer mehr Blaumeisen kommen, dass richtige Blaumeisentrupps durch die Luft ziehen. Die Meisen, die bei uns schlüpfen, also unsere heimischen Meisen, sind aber im Normalfall ganzjährig bei uns. Manche ziehen nach Südwesten ab. Aber es kommen einfach auch Durchzügler und einfach zuziehende Blaumeisen, die kommen aus Nordosteuropa und verbringen dann den Winter bei uns oder eben sind auf Durchreise. Da spielen zum Beispiel Schilfgebiete eine ganz, ganz wichtige Rolle im Seewinkel, wo man sonst unterm Jahr wenige Blaumeisen antrifft. Da sind dann die Schilfgürtel voll mit Blaumeisen, die da eben verschiedene Insekten absuchen. Und aus dem Schilf zetern. Wenn so ein Blaumeisentrupp zieht, dann ist das schon sehr bemerkenswert, weil sie da einfach eben in größeren Gruppen auch unterwegs sind. Und ich erinnere mich da an vor vielen Jahren an eine Beringung am Col de Bretolet in der Schweiz, also auf der Beringungsstation in den Bergen, wo dann irrsinnig viele Buchfinken unterwegs waren und auch Blaumeisen. Und Blaumeisen sind, obwohl sie, wenn man sie so beobachtet, sehr niedlich und herzig ausschauen, sind sie in der Hand ganz schön wehrhaft. Also die wissen ganz genau, wo sie im Fingernagelbett hinhacken müssen. Und mit ihrem kleinen, spitzen Schnabel wehren sie sich dann schon ziemlich. Aber trotzdem sind sie natürlich sehr herzige Vögel und sie dürfen sich ja wehren. Also man sieht dann darüber hinweg. Dank solcher Beringungen weiß man aber beispielsweise auch von einem Wildvogel, der mehr als 14 Jahre alt geworden ist. Den hat man in Großbritannien gefunden oder ist dort beringt worden. Und ja, also so können Beringungen eben uns auch einiges über das Lebensalter sagen, wenn man die Vögel dann nach vielen Jahren wiederfindet.
Das ist ein stolzes Alter für so eine kleine Meise. Wahnsinn eigentlich. Möchtest du noch etwas auf andere Meisenarten eingehen? Nur kurz und knapp, ich meine, einige haben wir eh schon mal im Podcast vorgestellt, aber einige auch noch nicht, muss man zugeben.
Dank der Wintergäste kann man auch an der Vogelfutterstelle oftmals viele Blaumeisen beobachten und auch vergesellschaftet mit anderen Meisen. Manchmal ist aber auch einfach nichts los. Da stellt man sich die Frage, was ist passiert? Wenn es ein Mastjahr von Buchen oder Eichen ist, oder generell ein Mastjahr von Bäumen, dann kann das vielleicht die Erklärung sein, dass die Meisen genügend Baumsamen im Wald finden und dann einfach diese Samen lieber aufnehmen. Gibt natürlich aber auch andere Erklärungsmöglichkeiten. Manchmal kann man beobachten, wie größere Trupps kommen, mit verschiedenen Vogelarten vergesellschaftet. Man spricht einfach von Mixed Species Flocks, die sich da so plötzlich im Futterhaus oder im Garten einfinden und dann ziehen sie weiter. Also die ziehen oft so in gemeinschaftlichen Trupps und suchen Nahrung. Am ehesten zu verwechseln ist die Blaumeise noch mit der Kohlmeise. Wenn man vielleicht kurz mal aus dem Augenwinkel das Gelb blinzeln sieht, dann könnte man vielleicht meinen, da ist eine Kohlmeise, obwohl es eine Blaumeise ist oder umgekehrt. Wenn man genauer hinschaut, kann man aber sehr deutlich die Unterschiede erkennen, weil die Kohlmeise kein Blau im Gefieder trägt und dieser Kontrast zwischen Schwarz und Gelb und Weiß dominiert. Andere Meisen, die vielleicht beim Futterhaus vorbeischauen, zum Beispiel die Tannenmeise oder die Sumpfmeise, kann auch eine Haubenmeise mal sein. Also die Haubenmeise ist ja sowieso sehr typisch mit ihrem kleinen Häubchen. Und diese Meisenarten sind auch nicht so bunt, also denen fehlt dieser Gelbanteil, dieser knallige Gelbanteil gänzlich. Es gibt übrigens auch noch drei andere Vogelarten, die mit Meise enden, die aber gar nicht mit der Blaumeise näher verwandt sind. Also einerseits die Schwanzmeise, die Bartmeise und die Beutelmeise, aber eben da gibt es keine nähere Verwandtschaft.
Die Stunde der Wintervögel steht vor der Tür. Ich habe es im Intro schon erwähnt. Von 5. bis 7. Jänner zählen wir. Auf welchem Platz ist denn die Blaumeise im Vorjahr gelandet?
Bei der Stunde der Wintervögel ist die Blaumeise alljährlich unter den Top 10. Im letzten Jahr, also 2023, war sie beispielsweise auf Platz 5 österreichweit. Wenn man den österreichischen Brutbestand betrachtet, dann ist sie auch unter den Top 3, aber auf Platz 3, weil die häufigste Meise bei uns ist die Tannenmeise, gefolgt von der Kohlmeise, und die Blaumeise hat einen Brutbestand von rund 240.000 bis 390.000 Brutpaaren in Gesamtösterreich. Wie viele Blaumeisen im Gebiet brüten können, also die Siedlungsdichte, ist stark vom Lebensraum abhängig, also wie viele Bruthöhlen sind vorhanden, wie hoch ist der Druck von anderen Nistplatzkonkurrenten, also gerade die Kohlmeise ist da ein bedeutender Nistplatzkonkurrent, und auch natürlich entscheidend ist auch das Nahrungsangebot. Also ist genügend Nahrung da, um so eine große Familie zu versorgen. Höhlen werden von Blaumeisen übrigens auch im Winter benutzt, also die nutzen sie dann einfach zum Schlafen.
Das habe ich mich früher auch immer gefragt, denn ich habe sie auch schon im Winter beobachtet, wie sie eben in den Meisenkasten hineinfliegen. Und war mir jetzt nicht sicher, ob sie das irgendwie zum Spaß machen oder tagsüber auch zum Schlafen oder abends, wie es da ist. Oder ob sie einfach nur kurz reinschauen, ob sich da noch irgendwie Insekten verkrochen haben. Ja, sehr nett. Magst du uns noch etwas zum Thema Revier und Treue in der Beziehung von Blaumeisen erzählen?
Im Frühjahr, wenn die Tage wieder länger und wärmer werden, beginnt auch wieder die Gesangsaktivität bei den Meisen zu steigen. Und vor allem die jungen Meisen müssen sich dann um ein eigenes Revier kümmern. Meistens ist das dann in der Nähe von ihrem elterlichen Revier. Und diese Reviergründung, das passiert vor allem auch durch den Gesang, also Revierabgrenzung, aber auch die Partnerfindung. Da steckt sehr viel hinter dem Gesang, oder das hat der Gesang eine große Bedeutung, sich zu finden. Die Weibchen hören ja auch am Gesang, wie fit das Männchen ist. Und wenn die sich dann mal gefunden haben, dann sind die im Prinzip auch monogam. mehr oder weniger, muss man aber dazu sagen. Also im Prinzip ist es entweder eine monogame Dauerehe, also das Leben lang, oder einfach eine Saisonehe. Also das ist dann, dann sind sie sich, sind sozusagen für eine Saison zusammen. Monogam muss man aber unter Anführungsstriche setzen, weil Blaumeisen sind bekannt dafür, dass sie auch Seitensprünge machen. Also, dass sich das Weibchen auch mit anderen Männchen paart oder auch umgekehrt das Männchen versucht, sich mit mehreren Weibchen zu paaren. Und das hat für die Nachkommen auch gewisse Vorteile. Nachdem die Blaumeisen ja relativ reviertreu oder ortstreu sind und wieder ins Gebiet von ihrem Brutrevier zurückkehren, sind dann da oft Verwandtschaftsverhältnisse in der Umgebung. Also wenn sich ein Weibchen mit einem weiter entfernten Männchen paart, dann führt das auch zu einer Auffrischung von der Genetik und ist sozusagen für den Reproduktionserfolg oder für die Fitness gar nicht so schlecht. Hat sich also ein Blaumeisenpärchen gefunden, beginnt das Blaumeisenjahr von vorne, es wird gemeinsam eine Höhle gesucht, besetzt, die Eier gelegt und ja, dann beginnt das Ganze, die ganze Geschichte also von vorne. Jetzt kann man sich also noch die Frage stellen, warum ist die Blaumeise so weit verbreitet und auch so erfolgreich, also weil sie ja doch ein sehr häufiger Brutvogel in Österreich ist. Und das ist einerseits durch die vielseitige Ernährung, dass sie auch in ihrer Brutplatzwahl flexibel sind und anspruchslos. Und sie produzieren viel Nachwuchs auf einmal. Also dass sie, da zählen sie zu sogenannten R-Strategen. Also da geht alles sehr schnell, produzieren sehr viele Nachkommen und leben dann selbst aber in den meisten Fällen nicht sehr lange. Also die meisten kommen gar nicht über ein Jahr hinaus. Also die Meise, die über 14 oder 14 Jahre alt geworden ist, von der ich erzählt habe, das ist dann eher ein Einzelfall. Jedenfalls kann man auch eine erfolgreiche oder weit verbreitete, nicht gefährdete Vogelart unterstützen. Kann man nicht nur, soll man sogar auch, und durch verschiedene Maßnahmen, also wie einfach den Erhalt einer vielfältigen Landschaft, einer strukturreichen Landschaft, angefangen bei den Wäldern, dann aber auch Parks, Gärten, diverse Grünraumflächen bis hin zu Friedhöfen, dass man dort auch einfach auch den Altbaumbestand erhält oder Samenstände stehen lässt, einfach auf eine naturnahe Umgebung achtet und so kann man diverse Vogelarten, unter anderem auch die Blaumeise, fördern.
Du hast zum Abschluss noch einen Blaumeisenfakt vorbereitet. Ich bitte darum.
Eine letzte Geschichte noch über die Blaumeisen als Sahneräuber. Also vor allem in Großbritannien, aber auch in Deutschland sind die Blaumeisen ja bekannt geworden dafür, dass sie von den Milchflaschen, die man früher vor die Häuser geliefert hat, die Sahne runtergepickt haben. Und dann hat man das verschlossen mit Staniolverschlüssen, die sie dann wiederum aufgepickt haben und sich das auch gegenseitig gelernt haben. Da hat man dann wieder neuere Untersuchungen angestellt, die dann gezeigt haben, dass sich das vor allem die jungen Weibchen weitergeben, dieses Wissen, aber auch die niederrangigen Männchen.
Danke, Chrissy, dass du dir heute in der Vorweihnachtszeit noch Zeit genommen hast im Homeoffice. Es ist in der stressigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Danke, dass Sie wieder reingehört haben. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, sehen Sie doch bitte bei der Stunde der Wintervögel von 5. bis 7. Jänner mit. Es macht wirklich großen Spaß. Ich zähle auch seit Jahren mit. Nicht nur, weil ich hier bei BirdLife arbeite. Und alle Infos zur großen Zählaktion finden Sie eben auf www.birdlife.at. Und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und guten Rutsch ins neue Jahr.